Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Je nachdem, wann und wo Sie uns gerade hören. Willkommen zurück zu unserem Wirbelsäulen-Podcast. Heute räumen wir auf mit Mythen, mit Halbwissen, mit Aussagen aus dem Internet, ChatGPT, Google Arzt etc. Aus dem Fitnessstudio, von der Nachbarin oder dem Rückenexperten, der eigentlich Kfz-Mechaniker ist. Es geht um Mythen, aber auch um Fakten über Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfälle. Manchmal ist es nicht so einfach festzustellen, ob eine Aussage ein Mythos ist oder ein Fakt. Ich werde mal hier 5 Beispiele anführen, wo es darum geht festzustellen, Mythos oder Fakt. Ich werde immer das Problem ansprechen, eine kurze Pause lassen, dann können Sie selbst mal überlegen, ist das Mythos oder Fakt, und dann die entsprechende Antwort liefern. Problem Nummer 1, Mythos oder Fakt. Bandscheibenvorfälle können sich von selbst auflösen. Jetzt denken, Mythos oder Fakt, Mythos oder Fakt. Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Ein Bandscheibenvorfall, der so Schmerzen bereitet, vielleicht auch zu Lähmungen führt, verschwindet einfach von allein. Kann das passieren? Die Antwort lautet, ja. Das ist ein Fakt. Ja, Bandscheibenvorfälle können sich wirklich von alleine auflösen. Und wie funktioniert das? Naja, der Körper ist ja schon eine Heilungs- und Reparaturmaschine. Und wenn wir einen Bandscheibenvorfall haben, dann tritt eben Bandscheibengewebe heraus. Es kommt zu einem Riss im Faserring. Und dieses Heraustreten des Bandscheibengewebes führt dazu, dass bestimmte Mediatoren, das sind so Eiweißmoleküle, die dann ins Blut übertreten und eine Signalkette anstoßen. Und im Ergebnis dieser Signalkette wird eben das Immunsystem aktiviert. Es geht sozusagen die Information raus, da ist was passiert, geht mal schnell hin und repariert das. Und die Zellen, die da halt hingehen, das sind die Makrophagen. Die werden also da angelockt und dann über das Blutsystem gelangen die dorthin und fangen dann an, eine Reparatur vorzunehmen. Und diese Reparatur beinhaltet, dass eben das Bandscheibengewebe langsam abgebaut wird. Der Prozess braucht seine Zeit. Man muss sagen, eben dieses Bandscheibengewebe ist ja nicht so gut durchblutet. Die Signalkette funktioniert nicht so gut. Es kommen nicht so viele Zellen dahin. Das ist ja anders, wie wenn ich mich irgendwie schneide und eine Verletzung der Haut habe. Da ist das Immunsystem wesentlich aktiver und die Heilung verläuft auch wesentlich schneller. Das zweite Problem ist natürlich, dass so eine Heilung immer mit einer Entzündungsreaktion abläuft. So, und diese Entzündungsreaktion, die greift natürlich auch ein bisschen auf die Nerven über, sodass bei einem Bandscheibenvorfall es häufig eben zu zwei Dingen kommt. Einerseits das Bandscheibengewebe selbst kann auf einen Nerven drücken und andererseits dieser Abbauprozess kann auf den Nerven übergreifen, also die Entzündungsreaktion kann eben auf den Nerven übergreifen und zusätzlich Schmerzen provozieren. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie lange dauert der Prozess? Die Natur hat einen Therapieplan. Wir sagen ja immer, der Arzt hilft, die Natur heilt. Und der Arzt soll also die Schmerzen lindern letztendlich und der Natur Zeit verschaffen, die Heilung zu vollenden. Aber es klappt nicht immer. Man muss schon das ein bisschen einschränken. Aus Studien geht hervor, dass ungefähr 80%, also der größte Teil, der Bandscheibenvorfälle spontan verheilt, aber 20% eben nicht. Und dann ist halt die Frage, Operation oder wie geht's weiter? Und da ist Timing wichtig. Kommen wir zur Aussage Nummer 2. Eine Bandscheibenoperation ist gefährlich. Jetzt wieder denke, Mythos oder Fakt? Man kennt ja vielleicht die Aussage oder man hat selbst schon mal gedacht, wenn Sie an meine Wirbelsäule operieren, kann ich dann vielleicht nie wieder laufen? Bin ich querschnittsgelähmt? Also ich kann schon sagen, dass ich in meiner Praxis doch hin und wieder diese Aussage gehört habe. Und in Wahrheit ist das eher ein Mythos. Ich meine, lassen Sie uns ehrlich sein, jede Operation birgt Risiken. Das ist egal, ob man eine Blinddarmoperation ist oder eben ein Eingriff an der Wirbelsäule. Aber eben die Vorstellung, dass eine Bandscheibenoperation besonders gefährlich ist, ist irgendwie schlichtweg veraltet. Weil die moderne Wirbelsäulenchirurgie hat wirklich Fortschritte gemacht. Die Techniken haben sich wesentlich verbessert. Wir haben minimalinvasive Techniken, wir haben hochpräzise Bildgebung während der Operation, wir haben die endoskopischen Verfahren, die halt den Eingriff miniaturisieren, wo wir wirklich nur einen kleinen Stich haben, wo wir kaum Narbenbildung haben, wo es eigentlich kaum blutet. Also die Komplikationsraten sind heute bei erfahrenen Chirurgen, muss man auch mal natürlich sagen, ist ja auch jede Sache, die man macht, hängt natürlich von Erfahrung ab. Wenn ich zu einem Kfz-Mechaniker gehe, der gerade mal 3 Autos repariert hat, gut, der wird wahrscheinlich länger brauchen und vielleicht nicht gleich erfolgreich sein, als wenn ich zu jemandem gehe, der 1000 oder 2000 Autos repariert hat. Der findet Fehler schnell und kann auch schnell eine Lösung anbieten. Also Erfahrung spielt natürlich eine Rolle, aber bei einem erfahrenen Chirurgen, der wirklich routinemäßig die Eingriffe durchführt, der endoskopisch operiert, sind die Risiken gering. Aber es gibt Risiken, das sind zum Beispiel Infektionen oder Blutungen oder auch in seltenen Fällen Nervenverletzungen. Aber auch bei den Nervenverletzungen ist es ja nicht so, dass man irgendwie einen Nerven durchschneidet oder ähnliches, weil auch in der Endoskopie, wir haben 4K-Kameras und 4K-Monitore, wir sehen Nerven sehr groß auf dem Monitor und wir werden ihn natürlich nicht durchschneiden, aber manchmal kann man eben, wenn man den Nerv beiseite hält, um eben an den Bandscheibenvorfall ranzukommen, den Nerven irritieren. Er kann reagieren, er kann leicht anschwellen und dadurch eine Funktionsstörung auslösen. Aber das ist, wie gesagt, eher die Ausnahme, eben nicht die Regel. Man muss sagen, Gefahr droht eher woanders, nämlich im zu langen Warten. Wenn eine Operation notwendig ist, dann sollte man auch wirklich keine Zeit groß verlieren. Und vor allem, man kann auch mit einer Operation manchmal den Leidensweg auch abkürzen. Auch das sollte man bedenken. Ja, und hier kommen wir zur Aussage Nummer 3. Kann eine zu späte Operation das Ergebnis dauerhaft verschlechtern? Jetzt auch wieder, denke, Mythos oder Fakt, denke, Mythos oder Fakt. Naja, ich habe das ja schon fast vorweggenommen. Natürlich ist es so, dass wenn zu lange gewartet wird, dann kann es eben zu Veränderungen am Nerven kommen, die sich dann nicht mehr zurückbilden. Das heißt, die Aussage ist Fakt. Ich habe Verständnis dafür, dass man eben vor Operationen Angst hat. Das haben wir ja in der vorigen Aussage schon mal diskutiert. Aber man kann nicht sagen, eine Operation machen wir erst, wenn nichts anderes mehr geht, wenn alles komplett versagt hat, weil dann manchmal auch eine Operation nicht mehr reparieren kann. Man muss sich also Nerven vorstellen wie ein Kabel. Und wenn wir einen Bandscheibenvorfall haben, dann drückt einerseits das Gewebe auf dem Nerven, andererseits nagt die Entzündung. Das ist wie so ein bisschen so, ja, wie Säure oder so etwas, das knabbert oder löst ein bisschen auch die Nerven auf. Und die Entzündungsreaktion ist ja durchaus etwas Aggressives. Und am Anfang wird so die Schmerzfasern gereizt. Also Schmerz ist ja, wie gesagt, ein Warnsignal. Oh, da ist was los, da muss jetzt irgendwie eingegriffen werden. Aber dann leiden natürlich auch die Gefühlsfasern und die motorischen Fasern. Und zunächst ist das Ganze halt nur funktionell. Das heißt, diese Signalübertragung ist beeinträchtigt, aber das Kabel ist noch intakt. Wenn aber der Druck zu lange anhält, beziehungsweise auch diese Entzündungsreaktion zu lange an diesem Kabel nagt, das kann man sich so vorstellen, so ein Kabel, das so isoliert ist und es wird immer dann rumgerieben, dann geht irgendwann die Isolation verloren und dann haben wir diese ganzen vielen kleinen Fäden da in dem Kabel drin, diese kleinen Drähte und dann werden auch diese kleinen Drähte aufgetrieben und so ähnlich ist auch beim Nerven. Wir haben auch diese Höhle um den Nerven und wir haben dann innerhalb dieser Höhle dann eben die einzelnen Axone, also die einzelnen Nervenfasern, die dann wieder halt geschädigt werden können. Und wenn das Kabel dann erstmal durch ist, ja, oder teilweise durch ist, dann kann es nicht mehr so einfach repariert werden, sondern die Nervenfaser muss neu aussprossen, weil die Nervenzelle gibt es noch, die Nervenzelle sitzt ja woanders und dann kann die Nervenzelle sozusagen ein Signal geben, dass in die Nervenfaser wieder neu aussprosst. Aber das ist ein Prozess, der wirklich lange dauert, weil die Nervenfaser muss ja das Funktionsorgan, also eben halt den Muskel oder eben das Hautareal, was halt sensibel versorgt wird, wieder erreichen. Und so eine Nervenfaser wächst ungefähr 1 Millimeter pro Tag. Und wenn wir an Ischiasnerven denken und in die Länge des Beins, dann kann man sich ja vorstellen, dass das ja irgendwie Jahre dauert. Also bedeutet das ganz konkret, dass eben, wenn man zu lange wartet, das Ergebnis deutlich verschlechtert wird. Das weiß man auch. Dazu gibt es mehrere Studien, die dann halt zeigen, je länger man wartet, desto schlechter das Ergebnis. Und das gilt nicht nur für Gefühlsstörungen und Lähmungen, sondern auch für den Schmerzen. Weil auch die Schmerzfasern können eben dadurch so geschädigt werden, dass die beispielsweise alleine feuern, ohne dass wirklich ein Signal da ist, das als Warnung wahrgenommen werden kann. Nein, die Fasern feuern von alleine und vermitteln irgendwie den Schmerz, ohne dass wirklich irgendwie eine Gefahr ausgeht, weil der Bandscheibenvorfall ist ja schon weg. Ja? Aber die Signalkette ist weiterhin aktiviert. Deshalb in meiner Praxis die Faustformel konservative Therapie. Ja, ein konservativer Therapieversuch ist sinnvoll, weil 80% der Bandscheibenvorfälle heilen von alleine ab. Aber man muss hier sozusagen Erfolgsgrenzen setzen. Wir schätzen grundsätzlich nach 6 Wochen das Ergebnis ein. Stimmt der Trend? Haben sich die Schmerzen reduziert? Vielleicht auf die Hälfte? Vielleicht noch mehr? Haben die PATs eine gute Wirkung gezeigt? Dann kann man halt auch noch länger zuwarten. Wenn innerhalb von 6 Wochen keine Veränderung eintritt, das Schmerzniveau weiterhin hoch ist, dann muss man sich schon fragen, ob nicht der Zeitpunkt gegeben ist, über eine Operation nachzudenken. Und da geht es ja nicht nur um Ungeduld, sondern es geht auch wirklich darum, erfolgreich zu sein. Das ist medizinische Vernunft. Und natürlich auch nicht unnötig Zeit zu verlieren mit einer Methode, die halt nicht funktioniert. Und da bin ich halt immer wieder bei Albert Einstein, der gesagt hat, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. So, jetzt kommen wir zur Aussage Nummer 4. Nach einer Rückenoperation kann man keinen Sport mehr treiben. Wieder denke, Mythos oder Fakt, denke, Mythos oder Fakt. Ja, es ist eher ein Mythos. Ich meine, es ist unabhängig davon, ob ich eine Bandscheibe oder einen Rücken operiert werde. Es geht natürlich primär auch um den Schaden an sich. Wir wollen ja mit einer Operation eher eine Reparatur vornehmen. Das heißt also, den Schaden minimieren oder eingrenzen oder halt einen gewissen Heilungsprozess einleiten und nicht das Ganze verschlechtern. Ja? Aber natürlich, wenn ein Schaden am Rücken, an der Wirbelsäule ist, dann hat man dort schon einen gewissen Schwachpunkt und muss auf diesen auch etwas Rücksicht nehmen und halt entsprechende Dinge tun, die eben diesen Bandscheibenschaden kompensieren. Das heißt, nach einer Operation am Rücken, da gibt es natürlich eine Rehabilitationsphase, wie nach jeder Verletzung. Wenn man sich den Fuß verknackst hat oder eben das Kreuzband gerissen hat, da kann man ja auch nicht gleich wieder voll einsteigen, sondern man braucht eine Rehabilitationsphase, wo der Muskelbandapparat gekräftigt wird und halt die geschädigte Wirbelsäule von außen durch eine kräftige Muskulatur an zusätzlicher Stabilität gewinnt. Und wir fangen meistens immer halt eben so mit diesen Stabilitätsübungen an, mit Kräftigungsübungen. Wir fangen dann natürlich auch schon an mit leichten Ausdauerübungen. Man kann eben zu diesen, ich sag immer, geradeaus Sportarten, also Schwimmen, Radfahren, dann Walking, aber auch langsames Jogging machen. Ja, das ist ja halt für den Rücken ganz gut, weil die Rückenmuskulatur muss nicht reagieren. Das ist komplizierter bei den Reaktionssportarten, also zum Beispiel Tennis oder halt die ganzen Ballsportarten, Fußball etc. Gut, da muss natürlich auch sogenanntes athletikspezifisches Training absolviert werden. Also ich muss sozusagen auch den Rücken dahin trainieren, dass er eben schnell reagiert. Ja? Wir können ja vielleicht jemand, der weiß, dass Ter Stegen, also der Torwart von Barcelona oder auch eben von der Nationalmannschaft, hat auch eine Rückenoperation gehabt. Ich weiß nicht welche, das ist nicht kommuniziert worden, aber ist am Rücken operiert worden. Und als Torwart muss er natürlich da entsprechend springen und etwas reagieren, blitzschnell. Und da muss natürlich der Rücken dann auch stabil sein. Auch für bestimmte Rotationssportarten, wie zum Beispiel das Golfen oder Tennis, wo ich halt aus der Rotation die Kraft hole, um den Ball zu beschleunigen, da muss ich halt auch entsprechendes Athletiktraining durchführen, dass eben die Bewegungsabläufe harmonisiert werden, dass Muskelgruppen gut zusammenarbeiten und zusätzlich halt die Wirbelsäule weiterhin stabilisieren. Also die Botschaft ist klar, eine Rückenoperation soll die Belastbarkeit steigern und nicht mindern. Ja, also wir gehen eher dahin, dass eben nach einer Rückenoperation vielleicht sogar besser, aktiver Sport getrieben werden kann als vorher. Ja, und jetzt Aussage Nummer 5. Ist ein bisschen allgemeiner, weil ich wollte nicht nur über Bandscheibenvorfälle sprechen, sondern auch über den Rückenschmerz allgemein. Und da ist zum Beispiel die Aussage, Spritzen bringen nichts, sie betäuben nur den Schmerz. Spritzen sind doch nur Schmerzmittel, sie bekämpfen nicht die Ursache. Mythos oder Fakt? Denke, Mythos oder Fakt? Also ich sage, es ist ein Mythos. Aber wir müssen gewisse Einschränkungen machen, beziehungsweise bestimmte Dinge genauer beleuchten. Weil nicht alle Spritzen sind gleich, sondern es kommt darauf an, wo und wie gespritzt wird. Da haben wir zum Beispiel die sogenannten Facettenblockaden. Bei den Facettenblockaden geht es häufig darum, einen Rückenschmerz, der eben von der Arthrose in den Facettengelenken ausgeht, zu bekämpfen. Da kann man natürlich einerseits eben den Nerven, der halt diesen Schmerz aus dem Facettengelenk aufnimmt, durch die Entzündungsreaktion werden eben die Nozizeptoren, also die entsprechenden Nervenendigungs, die Rezeptoren an den Nervenendigungen gereizt, nehmen den Schmerz auf und transportieren ihn dann zum Gehirn, um eben dann eine Reaktion wie Muskelverspannung oder ähnliches auszulösen, um eben das arthrotische Gelenk zu schützen. Bei einem chronischen Prozess kann ich eben diesen Nerven blockieren und dadurch halt den Schmerz beseitigen. Und so eine Nervenblockade, gut, die ist ja natürlich irgendwann weg, ne, und dann kommt der Schmerz wieder. Das wäre nur eine reine Schmerztherapie. Wenn ich jetzt natürlich ein bisschen Cortison beimische, ja, dann versuche ich auch den Entzündungsprozess, um den Nerven einzudämmen. Also ist ja auch ein bisschen mehr Richtung halt Bekämpfung der Ursache. Noch besser ist natürlich, ich versuche die Arthrose an sich im Gelenk zu bekämpfen. Und das kann ich zum Beispiel machen mit der sogenannten Eigenbluttherapie. Ne, da wird Blut entnommen, das Blut wird speziellerweise zentrifugiert. Ich habe dazu auch einen extra Podcast gemacht. Und dann wird der Überstand, in dem diese antientzündlichen Faktoren drin sind, dann direkt in das Facettengelenk gespritzt, um eben den Entzündungsprozess im Facettengelenk einzudämmen. Das heißt, auch die Ursache für den Schmerz zu behandeln. Natürlich ist es auch so, dass diese Arthrose auch wieder aufblühen kann, wenn eben die Wirbelsäule weiterhin instabil bleibt und die Arthrose ist ein bisschen in Reaktion auf Instabilität. Deshalb muss man natürlich parallel eben auch wiederum physiotherapeutisch versuchen, Wirbelsäule zu stabilisieren, um eben halt diesem Arthrose-Fortschreiten vorzubeugen. Aber wir haben hier einen Ansatz, wo wir einerseits Schmerzen bekämpfen, andererseits auch die Ursache der Schmerzen, die Arthrose im Gelenk. Und das kann man natürlich auch in anderen Gelenken machen, wie zum Beispiel auch dem Iliosakralgelenk, das wird natürlich auch an Kniegelenk und Hüftgelenk etc. gemacht. Ne? Also man versucht natürlich schon durch bestimmte Mittel auch den Entzündungsprozess einzudämmen und damit halt auch die Ursache für die Schmerzentstehung. Man kann heutzutage auch mit Ozon sehr viel machen, auch mit Ozon, wenn ich Ozon zum Beispiel in die Bandscheibe injiziere, dann kann ich natürlich auch versuchen, das Bandscheibengewebe etwas zum Schrumpfen zu bringen, dadurch halt diesen Prozess der Beseitigung des Bandscheibenvorfalls zu unterstützen. Ich kann natürlich Ozon auch um den Nerven herum spritzen, um eben da auch halt den Entzündungsprozess einzudämmen. Also ich kann eine Kombination aus Eigenbluttherapie, ich kann Ozontherapie machen, ich kann auch irgendwie dieser Schmerztherapie machen. Und in der Verbindung dieser verschiedenen Therapieformen geht es auch darum, eben die Ursache der Beschwerden zu bekämpfen und nicht nur das Symptom Schmerz. Ja, das waren unsere 5 Mythen rund um Bandscheibenvorfälle und Rückenschmerzen. Und was sollten Sie als Patient mitnehmen? Erstens, der Körper kann sich selbst heilen. Mit etwas Geduld und der richtigen Unterstützung. Zweitens, Operationen sind sicherer als Ihr Ruf. Die Technik hat sich wesentlich verbessert. Wir haben endoskopische Verfahren, die Operation minimalisieren und in den Händen eines erfahrenen Chirurgen, der 1000 Operationen durchgeführt hat, sind die Methoden auch wirklich wenig risikobehaftet. Drittens, Sport ist nach einer Operation möglich und sogar wichtig. Und letztendlich ist das Ziel einer solchen Operation auch, das Aktivitätsniveau anzuheben, die Lebensqualität zu steigern. Wir wollen ja nicht, dass nach einer Operation an der Wirbelsäule man weniger macht als vorher. Nein, sie sollen mehr machen. Viertens, Timing ist entscheidend. Also, wie gesagt, Operation ist nicht gefährlich und konservativer Therapieversuch ist gut, aber nicht zu lange warten, weil ein zu langes Warten verschlechtert eindeutig das Ergebnis. Ein Zeitraum zwischen 6 und 12 Wochen ist akzeptabel, wenn während der ganzen Zeit der Trend stimmt. Das heißt, es kommt zu einer kontinuierlichen Verbesserung. Sollte das Ganze stagnieren, keine Verbesserung zeigen, gut, dann Notbremse ziehen, anderes Verfahren wählen, dann vielleicht die Operation anstreben in den Händen eines erfahrenen Chirurgen. Fünftens, Spritzen sind mehr als Betäubung. Sie können wirklich den Heilungsprozess aktiv unterstützen. Es kommt immer darauf an, wo und wie man spritzt. Aber heutzutage gibt es gute Techniken und gute, wie ich mal sagen, Präparate, die den Heilungsprozess unterstützen und nicht nur sozusagen den Schmerz ausschalten. Ja, also wichtig ist, hören Sie auf Ihren Körper, nehmen Sie Erfahrungen anderer wahr, lassen Sie sich beraten. Jeder Fall ist individuell, das muss man auch wissen. Man kann viele Dinge nicht verallgemeinern. Das waren jetzt die 5 Mythen. Ich werde daran arbeiten. Gibt es wahrscheinlich Teil 2 mit weiteren Mythen. Wenn Sie irgendwie einen Mythos im Kopf haben oder einen Sachverhalt, den Sie gerne geklärt haben wollen, ob das Mythos oder Fakt ist, dann freue ich mich, wenn Sie uns ein Feedback geben, wenn Sie in den Kommentaren eine Meinung äußern. Natürlich freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren. Das hilft uns natürlich sehr, die Reichweite zu erhöhen. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030-263-96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.